Warum scheitern in Deutschland die Riesenbauprojekte? Milliardenschwer und trotzdem werden sie verschoben. Wenn wir jetzt denken an zum Beispiel Stuttgart 21. Genau die Frage haben wir dem Dr. Matthias Jakob gestellt. Er ist Geschäftsführer von Implenia Deutschland.
Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie man so ein großes Bauunternehmen führt, welche Projekte aktuell anstehen und natürlich über den Faktor Mensch. Kann die KI den Mensch vielleicht ersetzen in Zukunft? Welche Rolle spielt es?
Hör dir die Folge an, um die Branche zu verstehen und zu verstehen, wie so große Unternehmen funktionieren. Viel Spaß mit der Folge. Wenn wir uns auch so unterhalten, aktuell nehmen wir das immer mehr wahr, dass Bauprojekte, große Bauprojekte im Milliardenbereich verschoben werden. Wenn man jetzt Stuttgart 21 nimmt oder sonst irgendwelche Projekte, da fragen wir uns immer, wie kann das sein, wenn so viele Menschen, die eigentlich eine Ahnung haben davon, dass sich Bauprojekte verschieben, wie kann sowas passieren?
Das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage, aber natürlich hat das was mit dem Projektmanagement zu tun und möglicherweise mit dem Vergabe- oder Abwicklungsmodell. Da sehen wir immer wieder aus der Branche, dass da große Fehler gemacht werden, dass am Anfang die Strategie nicht klar ist. Es gibt für jedes Projekt vielleicht die richtige Strategie. Die kann unterschiedlich sein und daran merken wir oft, dass das ein Hauptgrund ist. Und der zweite ist, dass erforderliche Vorarbeiten nicht getätigt wurden und es dann schon zu Beginn zu Verzögerungen kommen. Und wenn man einmal Verzögerungen im Projekt hat, dann wird das wie so ein Schneeball, der den Berg runterrollt. Der wird größer und schneller. Mhm. Und die Probleme werden dann auch größer und schneller. Und oftmals ist es auch die Koordination unter den einzelnen Fachabteilungen. Das fängt in der Planung an. Und aber dann in den einzelnen Gewerken, dass die Koordination nicht so professionell und gewissenhaft durchgeführt wird, sodass da auch Probleme liegen. Und das wird natürlich durch modernere Digitalisierungsmethoden, was die Datenqualität angeht, wird das sicherlich leichter werden. Aber das sind so die Hauptgründe.
Das eine ist die Technik, aber ich glaube trotzdem, dass auch die Menschen halt mitspielen müssen. Das am Ende des Tages sind es immer die Menschen, die dann für Verzögerungen dann auch sorgen oder irgendwie, wie du es auch gerade sagst, Kommunikation, klares Ziel, das Warum dahinter. Und so, wenn man das halt alles schafft, aber da arbeiten so viele Gewerke an immer so Bauprojekten mit, das ist schon verrückt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Kommunikation und das, wie man miteinander umgeht. Mhm. Da ist leider unsere Branche ja nicht so ein Musterbeispiel für kollaborativen oder partnerschaftlichen Umgang. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Vergabemodell in Deutschland zu tun, dass oftmals der Günstigste den Auftrag bekommt, der hat aber vielleicht nicht immer die beste Idee gehabt. Mhm. Und dann kommt es eher zu konfrontativen Abwicklungsverhalten, mhm, anstatt zu kommunikativen und lösungsorientierten. Das ist ein Riesenthema, wo ich mich auch persönlich sehr engagiere.
Mhm. Ein Riesenthema in der Gesellschaft, ja. Wenn man einfach mal miteinander reden, mhm, würde, wäre meistens, genau, am besten. Aber nicht nur die Bauprojekte haben Verzögerungen, sondern auch deine Bahn heute.
Meine Bahn.
Bei der Hitze. Also Respekt dafür. Du hast gesagt, habt irgendwie eine Stunde, gell?
Ja, eine Stunde ist jetzt nicht so schlimm von Frankfurt nach Stuttgart, aber dieses Scheibchenweise, das ist so ärgerlich. Du stehst an einem überfüllten Bahnsteig, wo auch noch ein anderer Zug ausfällt und alle dann drauf lauern, dass der Zug nach Stuttgart mit Fahrt nach München dann kommt. Und es ist ärgerlich, dass man das so in 10 Minuten Abschnitten erzählt bekommt, genauso wie jetzt aber auch das für Großprojekte, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, dass die Wahrheit auch so scheibchenweise, ob oftmals nur gesagt wird, welche Verzögerungen tatsächlich da sind, weil sich keiner traut zu sagen, ja, es wird jetzt 3 Jahre später fertig oder wird so und so viel Millionen oder so und so viel Prozent teurer. Das wird leider scheibchenweise oft erklärt. Und das ist schlecht, das zerstört Vertrauen.
Mhm.
Aber ich bin ja da und freue mich.
Der Ball liegt jetzt gerade auf dem Elfmeterpunkt, den muss ich jetzt nutzen, ja, weil Bahn und Verzögerung und Großprojekt, da gibt es jetzt wieder ein Paradebeispiel hier gerade in Stuttgart, wurde jetzt auch wieder eine Verzögerung von der Eröffnung bekannt gegeben. Warum? Kannst du da irgendwie das ein bisschen einordnen? Ich weiß, das ist natürlich auch ein großes Thema wieder. Jetzt, ich weiß gar nicht, waren das jetzt auch wieder Leitungen oder was jetzt der Grund war?
Ja.
Warum weiß man das nicht vorher?
Weil es wahrscheinlich selektiv und nicht interdisziplinär geplant ist und dann in einzelnen Fraktionen die Gewerke und die Leistungen erbracht werden und da fehlt auch der Gesamtüberblick. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, der Berliner Flughafen war ja nun ein Paradebeispiel, wo wir als gesamte Industrie und auch als Nation Reputation verloren haben. Also da hat man ja über uns gelacht im Ausland, das muss man ehrlicherweise sagen, dass wir zu blöd sind, einen Flughafen zu erstellen und uns dann 3 Tage gefühlt vor der Eröffnung einfällt, dass da was mit dem Brandschutz ist. Also das sind Fehler, die dürfen einfach nicht passieren.
Ja, es ist echt schade irgendwie, dass sowas passiert und dass man auch nicht, gefühlt nicht so wirklich draus lernt. Aber du hast gerade gesagt, auch historisch gewachsen. Was hat sich vielleicht so zu den früheren Bauprojekten aus den 90er Jahren oder noch früher zu heute verändert? Sind tatsächlich die Auflagen oder die Anforderungen schwieriger geworden, dass man die nicht mehr so wirklich durchschaut? Oder die verändern sich auch oft während der Projekte dann?
Also das Bauen ist komplexer geworden, es ist interdisziplinärer geworden, es ist überbordet mit Regularien und mit Auflagen. Die kann kein normaler Mensch mehr alle im Blick behalten. Das ist das eine sicherlich. Und das andere ist, dass wir wegkommen müssen von diesem konfrontativen Miteinander. Also ich bin absoluter Teamplayer und ich weiß, dass ein Ergebnis eines Teams immer besser ist als die Einzelergebnisse der Teammitglieder. Und das ist so ein Thema, da müssen wir dran. Und das hat aber was mit Vergaberegularien zu tun. Und das ist ein langer, langer Weg, aber wir merken, dass sich da was tut.
Was tut sich da? Was glaubst du, was tut sich?
Es sind gerade die großen öffentlichen Auftraggeber, wenn ich so an Autobahn GmbH, an die Degis denke, an die BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die öffnen sich mittlerweile vermehrt auch kollaborativen Vergabe- und Abwicklungsmodellen. Das heißt, dass auch das Know-how der Ausführung der Bauunternehmen, dass das schon frühzeitiger in den Vergabeprozess einfließt. Es gibt ganz, ganz viele Ausschreibungen nach wie vor von anderen Institutionen, wo eben Sondervorschläge und Nebenangebote verboten sind, nicht erlaubt. Das ist der sogenannte Amtsentwurf, der muss verpreist werden, also das, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat. Und wenn das Bauunternehmen dann gute Ideen hat, würde man das normalerweise in einem Nebenangebot, in einem Sondervorschlag präsentieren. Und das ist bei vielen der Ausschreibungen verboten. Das heißt, man muss diesen Erstentwurf anbieten. Und dann überlegt man sich natürlich, ist das so baubar oder kann ich dann später irgendwie da was raus kreieren? Und das ist ja nicht mehr standesgemäß bei der Komplexität des heutigen Bauens. Also es wird ja keine andere Branche machen, dass man so vorgeht. Und die strikte Trennung zwischen Planung und Ausführung ist auch ein Hindernis, was auch in der Baubranche über Jahre, Jahrzehnte bei uns vermehrt eben gemacht wurde. Und das hängt eben miteinander zusammen. Frühzeitiges Einbringen des Ausführungs-Know-how in den Planungsprozess, vielleicht sogar aus den Betriebsabläufen, wenn ich jetzt an Krankenhäuser denke, an große Bauvorhaben, Bauwerke, die auch im Betrieb wichtig spielen, eine Rolle spielen, dann ist auch das wichtig.
Vielleicht zur Einordnung für die Hörer, was macht Implenia denn genau? Wie hebt ihr vielleicht auch von den anderen Bauunternehmen ab? Oder wo schiebt man sich vielleicht mit den anderen Bauunternehmen die Aufträge hin und her oder so? Einfach ein bisschen zur Einordnung.
Also hin und her schieben tun wir nichts. Das könnte jetzt auch falsch verstanden werden. Aber vielleicht komme ich mal zurück auf, was machen wir? Wir sind ein großer Bau- und Immobiliendienstleister mit dem Mutterhaus in der Schweiz und mit dem zweitgrößten Teil von Implenia in Deutschland. Wir sind in Deutschland knapp 2.500 Mitarbeitende und sind rund um den Komplex der Immobilien, also von der Immobilienentwicklung über die Planung, Ausführung sind wir tätig. Und das Gleiche auch im Infrastrukturbereich, also Brücken, Tunnel und Infrastrukturgebäude, Spezialtiefbau, alles das, was in den Boden geht, an Baugruben, eine sehr, sehr starke Kompetenz und viele Nischengeschäfte auch noch. Also wir sind rund um die großen beiden Bereiche Immobilien und Infrastrukturbauwerke ganzheitlich unterwegs.
Was ist das, so ein Spezialbau? Was bedeutet das genau? Also was ist denn da so speziell? Also müssen da dann irgendwie besondere Bauprojekte sein?
Also wir bauen auch das Brot- und Buttergeschäft, sagen wir immer. Und wir brauchen auch kleinere Projekte und mittelgroße und dann große Projekte, die im Bereich der Spezialisierung eben im Data-Center-Bereich sind. Gesundheitslaborbauten sind was anderes als ein Wohngebäude, weil da die Technik eben die maßgebende Rolle spielt. Und im Bereich des Infrastruktursektors, da sind es halt eben wirklich hochkomplexe Brücken oder Tunnelbauwerke, die dann eine besondere Kompetenz erfordern. Und da haben wir natürlich auch durch unser Mutterhaus in der Schweiz, Gotthardtunnel und solche Jahrhundert-, Jahrtausend-Projekte, haben wir natürlich eine jahrzehntelange Kompetenz auch aufgebaut. Wir werden dieses Jahr 20 als Implenia, aber mit 160-jähriger Tradition, wo so die Wurzeln von Implenia herkommen.
Gotthardtunnel, das ist wirklich so. Also ja. Als Italiener, ne? Ja. Ja. Als Kind eingeschlafen beim Losfahren und nach dem Gotthardtunnel aufgewacht und dann waren wir in Italien.
Alles richtig gemacht, ja.
Wir sind zurzeit an allen Alpenunterquerungen beteiligt, maßgeblich auch in Arbeitsgemeinschaften und ja, da ist wirklich große Expertise vorhanden. Und
Tunnelbau macht mich auch immer so komplett fertig, das ist so krass.
Ja.
Man fährt da 20 Minuten jetzt zum Beispiel durch den Gotthardtunnel durch. 20 Minuten unter einem riesen Berg, dass es das hält, dass es da nicht einstürzt. Das ist so verrückt.
Man muss auch für die Erstellung der Tunnelbauten muss man auch als Arbeiter geboren sein. Also das liegt auch nicht jedem, dass du da in einen Schacht hineinfährst und dann unter Tage mehr oder weniger arbeitest und mit höchsten Sicherheitsanforderungen, weil das sind ja Riesenbauwerke, die da unten entstehen. Einerseits der Tunnelvortrieb durch Tunnelvortriebsmaschinen, aber auch eben die großen Portale, die unterirdisch stattfinden. Wir sind ja gerade in München am Ostbahnhof und am Hauptbahnhof auch tätig in Arbeitsgemeinschaft mit anderen großen Bauunternehmen. Und ja, da geht's tief, tief in die Erde mitten unter der Stadt, ne? Und wo die Stammstrecke dann erweitert wird.
Ja, ist schon Wahnsinn. Gerade was da in München gerade passiert, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Das ist wirklich, wirklich fast unvorstellbar. Was ich mich auch frage, gerade jetzt für dich, wie führt man denn so ein Unternehmen? Gerade mit so vielen Projekten, mit so vielen Details. Da, kennst du alle Projekte? Wie tief geht man da rein? Oder sagt man, okay, ich habe so einen groben Überblick und habe meine Mitarbeiter, die handeln das schon? Weil das ist ja wirklich komplex.
Also zunächst darf ich in Deutschland den großen Bereich führen, den Hochbau und bin sogenannter Länderpräsident, dass ich so ein bisschen in Deutschland die Tätigkeiten koordiniere. Natürlich kenne ich nicht alle 2400 irgendwas Mitarbeitenden mit Namen. Viele kenne ich, weil ich auch nach wie vor versuche, oftmals an der Basis zu sein, damit man den Blick nicht verliert. Das ist ganz wichtig. Ja. Dass nicht so gesagt wird, ach da, die da oben, das heißt ja immer im Organigramm oder in der Etage so, dass die Chefs angeblich in der obersten Etage sind, die da oben haben ja keine Ahnung von unserem Geschäft und wir sagen, na gut, die sollen da unten mal arbeiten und wir verstehen deren Geschäft nicht. Das darf auf keinen Fall passieren, ist bei mir zum Glück auch nicht, weil ich das von der Pike auf gelernt habe. Also die Mitarbeitenden, ja, kenne ich viele, nicht alle. Projekte kenne ich viele, nicht alle. Viele vielleicht auch nur vom Namen, aus irgendwelchen Controlling-Listen. Aber ich versuche schon regelmäßig auf Projekten zu sein und auch bei den Mitarbeitenden zu sein. Wie das dann funktioniert, da muss eine in den Kaskaden der Hierarchie muss man fähige, leistungswillige, vertrauensvolle Führungskräfte haben, die unternehmerisch denken, die ein intrinsisches Unternehmertum in sich tragen und eben auch Verantwortung übernehmen, ne? Weil das funktioniert sonst nicht, dass ich für ein paar hundert Projekte jetzt federführend verantwortlich sein muss. Das wäre auch völlig falsch, das geht in die Hose, das geht nicht. Also die vertrauensvolle unternehmerische Übergabe von Verantwortung ist wichtig.
Das ist kann ich gut nachvollziehen.
Ich bin an dem Thema unternehmerisches Denken hängen geblieben. Ja. Wenn man das schafft, seinen Mitarbeiter beizubringen, dann das ist richtig krass. Dass die das auch annehmen, dass sie es verstehen. Das ist wirklich, glaube ich, so mit das Schwierigste. Wenn die Mitarbeiter da funktionieren und sehen, wie das läuft und selber auch entscheiden oder bei Themen dann auf den Chef zugehen und sagen, hey, ich komme da nicht weiter. Das ist so viel wert, wo man dann denkt, du musst nicht überall durch, komm einfach und frag. So, das ist dieses unternehmerische Denken, wo eigentlich total einfach ist, offen miteinander zu kommunizieren am Ende des Tages. Wie macht ihr das? Da gibt es ja auch irgendwie nochmal so Kommunikationsschulungen oder sonst irgendwas?
Ja, Kommunikationsschulungen denkt man dann eher so, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte. Also Grundvoraussetzung ist schon mal die gute Kinderstube. Mhm. Was die Oma uns beigebracht hat, wie verhält man sich? Mhm. Was tue ich und was tue ich nicht? Das ist die Grundvoraussetzung. Dann ist natürlich die Bauindustrie oftmals
wo der Chef wenig Einfluss hatte.
Genau. gefährdet gewesen, dass man sehr technikverliebt war. Ne? Dass man also die technischen Dinge brillant erledigt hat, hat man sich auch richtig reingefuchst, dass man aber möglicherweise die kaufmännischen Dinge nicht so im Fokus gehabt hat. Aber ich sage immer meinen Studierenden, kommen wir vielleicht noch zu, erste Vorlesung, erste Semester, was ist der Unternehmenszweck? Das ist Geld verdienen und damit die langfristige Sicherung des Unternehmens zu gewährleisten. Das ist der Unternehmenszweck. Und die brillantesten Techniker haben auch in der ganzen Branche dieses Kaufmännische oftmals nicht so verinnerlicht gehabt. Das ist also ein wichtiger Punkt. Das gehört auch zum Unternehmerischen dazu, dass das Geld verdienen und auch Cash, ohne Moos nichts los und Cash is King und die Sprüche kennen wir alle, aber es muss ja auch gelebt werden und das müssen auch unsere Techniker eben verinnerlicht haben. Das ist wichtig. Fehlerkultur, glaube ich, ist ein wichtiges Thema, was du eben auch so angerissen hast. Aber nicht eben Rückdelegation, sondern eine Fehlerkultur, bitte kann ich Hilfe erwarten und werde gleich nicht einen Kopf kürzer gemacht. So, aber bitte auch nicht Rückdelegation. Und das wiederum ist dann auch mit dem Vorgesetzten.
Was heißt das genau?
Ja, Rückdelegation, dass man immer, wenn es schwierig wird, übergibt man dann die Aufgaben seinem nächsten Vorgesetzten und sagt, ja, ich, und der ist dann auch noch vielleicht in der, fühlt sich in der Verpflichtung, dass er das Problem auch löst. Aber wenn er das dreimal bei einem Mitarbeiter gemacht hat, wird der Mitarbeiter das nächste Problem auch nicht mehr selber lösen, sondern der geht dann um 4 nach Hause und sagt, ich habe es seinem Chef noch gegeben.
Per Mail. Für mich ist erledigt.
Für mich ist es erledigt. Dann, der will es ja eh machen. Und also das ist ein ganz feiner Grad, dass man einerseits hilft, aber andererseits nicht die Lösungsbereitschaft und diesen Leistungswillen des Mitarbeitenden, dass man den nicht hemmt. Und das ist aber auch viel Bauchgefühl. Da gehört auch Erfahrung dazu. Und das kann man nicht jetzt einmal bei der Volkshochschule einen Kurs belegen und dann hat man es oder innerbetrieblich. Aber wir schulen natürlich auch Dinge, ja.
Also du hast auch einen Lehrauftrag, weil du bist Dozent, oder?
Ich bin Honorarprofessor in Wuppertal, an der Bergischen Universität Wuppertal. Das ist irgendwie mal vor 15 Jahren durch einen Zufall ist das erfolgt. Da war jemand ausgefallen und können sie nicht oder kannst du nicht übernehmen. Und da bin ich jetzt 15 Jahre schon hängen geblieben. Und jedes Jahr denke ich, ach, machst du das nochmal wieder? Und dann denke ich, boah, es ist auch zusätzlich. Jetzt am letzten Sonntag habe ich Klausuren korrigiert. Ja, war meine Frau natürlich auch nicht so ganz begeistert, wenn sich der Matthias dann da sonntags nachmittags 3-4 Stunden zurückzieht und korrigiert Klausuren. Aber andersrum, wenn ich dann die Vorlesung halte und sehe, was da für ein Spirit bei den jungen Leuten ist und dass ich doch viele schon jetzt begeistern konnte, glaube ich, dass sie auch diesen Studienverlauf weitermachen und dass ich viel aus der Praxis erzähle und dass ich vielleicht so ein bisschen dieses Feuer schon ans Lodern bekomme, dass man für diese Branche und für diesen tollen Beruf, dass man da brennt, dann ist alles richtig. Dann korrigiere ich auch sonntags nachmittags Klausuren.
Ist der Spirit denn noch so da? Man sagt ja gerade bei den jungen Menschen, ist vielleicht der Spirit für den Bau, fürs Handwerk, allgemein sage ich mal, fürs Arbeiten nicht mehr so da. Die meisten gucken nach Work-Life-Balance und Freizeit ist erstmal wichtiger.
Also jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Handwerk und den Facharbeitern. Da glaube ich, gibt es auch trotz aller Schwierigkeiten gibt es noch, was ich so höre, auch viele junge Leute, die das trotzdem machen wollen. Bei mir sind es ja dann eher die akademischen Berufe, die lernen Bauingenieurwesen oder studieren Verkehrsinfrastrukturwesen und Verkehrswirtschaftsingenieurwesen und wie diese Studiengänge da alle heißen, die da hinkommen und die sich auch in meine Vorlesung setzen, die haben ja Interesse, sonst würden sie gar nicht kommen. Und ich erkläre in meiner ersten Vorlesung im Herbst, fängt das immer an, ich mache 5 so Blockveranstaltungen und die müssten ja auch nicht kommen, aber ich sage, wenn ihr hier kommt und macht mit, dann werdet ihr auch was davon haben und möglicherweise auch sehr leicht die Klausur bestehen. Wer denkt, dass er sich die paar hundert Seiten Skript irgendwie unters Kopfkissen legt, der wird das nicht schaffen. Und da sind die da kommen, sind sehr engagiert. Finde ich sehr, sehr viel Positives und wir machen es auch sehr praxisgerecht. Vorlesung heißt ja nicht, dass ich da was vorlese, sondern wir machen sehr, sehr viel Praxiswissen und sind auch viele von denen, die dann später mal sich bei uns beworben haben und auch bei uns gelandet sind.
Ne? Ich finde es aber gerade allgemein, also es geht ja schon durch die Medien und viele reden drüber, die Jugend, wie der Julian gerade gesagt hat, die möchten ja nicht mehr arbeiten und Work-Life-Balance, also 1:1. Wie nimmst du das aber so persönlich wahr? Sagst du, ja, sehe ich auch, oder sagst du, nee, also das ist halt einfach ein bisschen anders, hat sich vielleicht verändert, aber
ich sehe es in der Gesellschaft, das auf jeden Fall, aber es kann ja jetzt nicht jeder Influencerin oder Influencer werden und dann, ich sehe auch leider auf diesen, sagen wir mal, eher beruflichen Plattformen, Social Media sind ja auch immer wieder Bilder, wo ich denke, was sagt mir jetzt dieses Foto aus, wenn man leicht bekleidet am Strand mit dem Laptop sitzt? Also ich bin ja jetzt heute auch nicht im Bademeisterkostüm hier zu euch gekommen. Ne? Und also in der Gesellschaft nehme ich das wahr. Bei uns in der Branche geht das gar nicht. Auf den Baustellen muss engagiert und volle Kanone gearbeitet werden. Und die bei uns sind und auch bei unseren Wettbewerbern logischerweise, die haben sehr, sehr engagierte Arbeitnehmende. Und da wirst du dich auch nicht halten. Dafür ist unser Beruf nicht geeignet. Ne? Mhm. Auch das Thema Homeoffice ist ja nicht so ganz trivial. Ne? Also wie will ich rund um die Uhr remote arbeiten, wenn auf der Baustelle das nicht geht? Ne? Da ist eine Anwesenheitspflicht, da ist eine Aufsichtspflicht wegen Arbeitssicherheit, unserem höchsten Gut, was wir haben, dass die Leute, ganz egal ob die eigenen oder die Nachunternehmer, dass die so gesund wieder von der Arbeit weggehen, wie sie morgens gekommen sind. Das ist das höchste Gut und das geht halt nicht remote. Mhm. Geht übrigens als Busfahrer nicht, als Krankenschwester, als Mitarbeiterin im Seniorenheim geht das auch nicht. Und es gibt ganz viele Berufe und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir dann so eine Zweiklassengesellschaft kriegen. Mhm. Die einen wollen am besten nur noch remote machen und arbeiten, wann sie wollen. Und die anderen haben aber eine Arbeit, die man nicht remote machen kann. Mhm. Und weiß nicht, jetzt kann man natürlich sagen, man kann auch operieren, aber ich weiß nicht, ob ich so eine Herz-OP machen lassen würde und der Chefchirurg, der wäre zu Hause remote und wird das mit Joystick machen. Das mag es ja vielleicht irgendwann mal geben, aber im Augenblick geht das nicht.
Mhm. Oh, das ist auch echt ein spannendes Thema, ja. Das mit dem Homeoffice, weil eigentlich haben wir uns das ja selber eingebrockt.
Ja, klar.
Und jetzt fangen viele wieder andere zurückzurudern und sagen, Hanni, es geht nicht. Und die Mitarbeiter natürlich verstehen das nicht, weil montags und freitags zu Hause zu starten ist schon schön. Also wenn ich dann sonntags so nutzen kann wie ein Samstag, ist schon cool. Und am Montag dann noch meine Wäsche aufhängen kann und nebenher die Arbeit mache, ist schon, warum nicht? Aber eine Arbeit läuft ja.
Ich bin vorsichtig mit so Homeoffice-Bashing, weil es gibt welche, die arbeiten im Homeoffice mehr, weil sie doch ständig auch rund um die Uhr dann tätig sind. Dann gibt es möglicherweise auch welche, die das ausnutzen. Aber da würde ich mir jetzt so pauschal kein Urteil zu erlauben. Aber was ist zum Beispiel mit neuen Mitarbeitenden, wie will ich die in Teams integrieren, wenn ich die nur aus dem Teams-Kanal, aus dem Fernsehen, sage ich immer so, kenne. Was ist mit dem Kaffeegespräch an der Kaffeemaschine? Was ist mit dem zufälligen Gespräch, dass man sich, oh gut, dass ich dich sehe, können wir uns gleich mal zusammensetzen? Ich bezweifle, dass für all diese Dinge immer eine Teams-Einladung oder eine was auch immer, ich will jetzt hier für Teams keine Reklame machen, aber es ist halt immer so der Begriff für das Remote-Arbeiten. Ich glaube, wir brauchen da gute Mittelwege, wie immer im Leben und gute Kompromisse und es darf nicht ausgenutzt werden. Und wir haben Regeln, dass man eben 1 bis 2 Tage das nutzen kann, in Abstimmung mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten und natürlich nicht so morgen aus dem Fenster geschaut und gestern Abend lange Fußball geguckt, jetzt regnet es auch noch, dann bleibe ich heute mal zu Hause. Mhm. Das ist natürlich Mist. Mhm. Das spricht sich auch in einem Team ja rum, dass das einfach unfair ist und das finde ich ist ganz, ganz wichtig und da dürfen wir nicht in so einen Egoismus abdriften, ich, sondern das Wir ist wichtig, ein Team ist wichtig und da plädiere ich immer für.
Mhm. Was glaubst du, wie wird sich das entwickeln mit dem Homeoffice in der Zukunft?
Das ist sehr schwierig. Ich glaube,
hast du das mitbekommen mit Porsche, dass die wohl angeblich, also wenn das nicht stimmt, dann schreibt gerne mal unter die Kommentare, wenn wir irgendeinen Hörer haben, der vielleicht sogar bei Porsche ist, aber ich habe mitbekommen, dass die zu dem Sie wieder zurückgehen und dass das Homeoffice abgeschafft wird bei Porsche. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich hau das jetzt einfach mal raus. Wenn das so ist, dann sollen die Leute unter die Kommentare schreiben.
Das hat immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, sage ich mal, so um die gefühlte Kontrolle wieder zurückzuhaben zu wollen, gerade aus von der Führung natürlich, weil man so ein bisschen vielleicht das Gefühl hat, okay, die Ergebnisse haben in den letzten Monaten, Jahren nicht so ganz gestimmt, ich muss jetzt wieder die Leine etwas enger schnallen. Das kann ich halt nur, wenn ich alle bei mir habe.
Ich kontrolliere da auch nicht bei uns im Büro und laufe durch die Zimmer und gucke, wer da was macht. Ich glaube, ja, das ist aber auch vielleicht nicht die ganze Wahrheit, sondern es sind einfach die Teams, die Kreativität, die leidet, wenn ich dann nur in diesen Sitzungen über Remote-Sitze. Die E-Mail-Flut hat zugenommen dadurch, weil bevor was besprochen wird, eben werden E-Mails geschrieben. Vielleicht bräuchten wir auch in der ganzen Gesellschaft wieder mal so ein E-Mail-Knigge oder ein Kommunikationsknigge. Wie verhält man sich denn so? Es werden Sitzungen abgehalten mit viel zu vielen Leuten. Aber generell, das gilt jetzt nicht für uns, sondern ich glaube, das
allgemein,
viel zu viele Leute, die Hälfte davon klimpert dann auf ihrem Rechner rum und bearbeitet ihr eigentliches Geschäft. Das würden wir doch niemals machen. Mhm. Ich habe doch jetzt nicht hier einen Laptop und schreibe E-Mails, während wir uns hier unterhalten. Und diese Disziplin, glaube ich, die hat stark abgenommen, weil das so wie so ein Überfall kam durch die Corona-Pandemie und dann durch alle jetzt nach Hause. Anderes Thema, eine große Bank in Frankfurt, wir wohnen ja im Umland, wo auch viele von unseren Nachbarn da in der Bankenszene arbeiten, die haben jetzt letztes Jahr auch verkündet, alle wieder ins Büro, 3 Tage, Führungskräfte 4. Also ich weiß von Nachbarn bei uns privat, die ich dann mal so gesehen habe, die waren da nicht begeistert. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, ich sage, so wie ich, setze ich morgens entweder in den Bus oder in den Bahn oder ins Auto und fährst wieder ins Büro. Also man hatte sich sehr schnell das schön eingerichtet. Und ich glaube, die Teamqualität und die Kreativität, und wir brauchen ja auch Innovation und sowas, das leidet darunter, wenn wir uns nur aus dem Fernsehen sehen.
Ja, das ist spannend. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also ich würde es gerne noch mal so kurz einordnen ein bisschen. Also was mir so auffällt, also für dich, das ist auch, glaube ich, wichtig, in so einer Führungsposition ist Kommunikation unheimlich wichtig, dass man das sauber miteinander redet. Ja. Wir haben über Bauprojekte gesprochen. Warum verzögert es sich? Woran kann es liegen? Wir kommen immer wieder auf den Mensch zurück. Ja. Also immer wieder. Die technischen Themen ist das eine, ist eine Unterstützung, aber am Ende sind immer noch wir Menschen. Es wird auch nie eine KI oder sonst irgendwas ersetzen können, meiner Meinung nach. Sondern diese Haltung oder wie der Mensch tickt oder wie der Mensch redet, das wird immer bleiben. Und das ist natürlich auch schön, dass es so ist. Was aber gut wäre, wenn du uns mal so mit reinnehmen würdest, wenn du jetzt so ein großer Konzern mit so viel Personal leitest und führst, hattest du bestimmt auch mal schwierige Entscheidungen zu treffen, sei es jetzt auf der Seite von Bauprojekten oder Personal. Kannst du da mal so zu Themen reinbringen, wo du sagst, das ist immer tatsächlich, was mir selber schwer fällt, wo nicht so einfach ist?
Also Fabio, erstmal finde ich gut, dass wir den Menschen noch hervorheben, dass wir noch nicht alle so einen Chip im Kopf haben und ferngesteuert sind. Die KI kann Daten verarbeiten, aber nicht denken. Zumindest jetzt noch nicht. Und das ist ja das, was uns ausmacht. Gefühle, Empathie und Einschätzung von Erlebnissen und nicht nur Daten nach Algorithmen irgendwie verarbeiten. Also Mensch ist wichtig, wird sich auch hoffentlich so erstmal noch viele Jahre, Jahrzehnte hoffentlich bewahrheiten. Das Bauen, Planen und Bauen ist eine Sache von Menschen und von Teams. Das erstmal zu dem ersten Aspekt. Der zweite, schwierige Entscheidungen, ja klar, habe ich frühzeitig gelernt. Ich bin in großen Bauunternehmen aufgewachsen. Also in der Hierarchie bin früh ins kalte Wasser geschmissen worden und musste dann manchmal auch Entscheidungen treffen. Das Schlimmste finde ich immer, wenn man irgendwo eine Einheit schließen muss und du guckst dann in die Gesichter von den Mitarbeitenden, die ja im Einzelnen oftmals gar nichts dafür können, sondern es sind halt vielleicht konjunkturelle Entwicklungen, Fehlentscheidungen auf der Management-Ebene oder andere Dinge, Veränderungen des Marktumfeldes, und du musst dann so einer Mannschaft dann in der Betriebsversammlung dann sagen, das und das ist jetzt der Stand und dieser Standort wird geschlossen und wir machen jetzt dies und das und jenes. Das ist schon genau das Gegenteil von dem, was Spaß macht, junge Leute einzustellen. Also das ist sicherlich das eine. Das andere, wenn du jetzt Projekte angesprochen hast, ja, wenn wir uns lange in der Projektakquise und in Angebotsbearbeitung und so beschäftigt haben und du irgendwann zu dem Zeitpunkt kommst, es wird vertraglich nicht klappen, dass wir da übereinander kommen oder es gibt andere Gründe und man muss dann sagen, stopp, nein, wir stoppen jetzt hier die Bearbeitung in einem Projekt, was noch nicht läuft, sondern was irgendwie in der Akquise ist, wo sich Leute, Mitarbeitende dann wirklich mit Wochenendschichten und langen Überstunden reingefuchst haben, um diesen Auftrag zu erlangen. Und man muss aber aus Risikogründen oder aus anderen Kapazitätsgründen, muss man dann sagen, nein, stopp, hier können wir nicht weitermachen. Das sind auch bittere Entscheidungen, aber wie immer im Leben, Klarheit ist wichtig, man muss authentisch sein und ich habe so einen Grundsatz, alles, was ich sage, muss stimmen, aber ich kann nicht jedem Mitarbeiter alles sagen. Da ist, aber alles das, was ich sage, muss stimmen und das eben hoffentlich dann auch noch menschlich rüberzubringen, weil es sind Menschen, die auch eine Familie zu Hause haben und vielleicht dann ihren Arbeitsplatz verlieren. Das sind bittere Entscheidungen. Musste ich zum Glück nicht allzu häufig machen, aber musste ich leider auch schon machen.
Das, was du gerade gesagt hast, wenn man sich so in Projekte reinhängt und da wirklich alles für gibt und dann macht man es vielleicht über ein Jahr hinweg oder so.
Ja.
Und klar. Und dann kommt die Entscheidung, nee, machen wir nicht, wir hören jetzt auf. Aus persönlichen Erfahrungen weiß ich auch, dass das kann einen schon, das tut auch weh als Mitarbeiter, weil man gibt da ja alles und dann weiß man vielleicht manchmal auch gar nicht die Gründe. Wie ist das bei euch? Oder wird es dann so, du hast gerade gesagt, man muss nicht alles sagen, aber da so eine gewisse Transparenz.
Ja, wird es dann schon ist sicherlich nach Führungsebenen und nach Mitarbeiterebenen ist ein unterschiedlicher Informationsgehalt, aber trotzdem ist wichtig, dass es die Leute verstehen und nicht sagen, da hat jetzt einer aus Willkür irgendwie was gemacht, das ist immer schlecht. Ne? Willkür ist das Schlechteste und man muss es dann irgendwie ein bisschen auch verständlich rüberbringen und das ist wichtig, aber das ist eben dieses auch Gespür und auch das Vertrauen gegenseitig, was man haben
das
muss.
Das Warum?
Warum, ja.
Das Warum, wenn das beantwortet wird, ist meistens auch alles okay.
Ja.
Und es wird oft auch bei Unternehmen und auch oft in der Politik, wir wollen nicht über Politik sprechen, aber das Warum wird oft nicht beantwortet. Und dann hängen die Leute hinterher und sagen, aber
ja, ich verstehe es nicht, sagen
die dann. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Und dann sind die Gespräche in der Teeküche doch ganz andere, dass man am Grundsatz zweifelt und wie geht's weiter und jetzt haben sie das abgesagt und was wird dann überhaupt und dies und das. Das ist alles verschenkte Energie. Ich fahre ja Rennrad, wie ihr wisst, und da gibt es immer so unter unseren Rennradkollegen immer so den Spruch, ich würde nie an der falschen Stelle jetzt Körner verschenken, ne? Die Energie an der falschen Stelle verschenken. Klar ist das lustig, so ein Zwischensprint über so eine Autobahnbrücke und oder am Ortseingangsschild und yay, ich war als Erster da, aber am Ende wird abgerechnet. Ne? Also wer als Erster über die Ziellinie fährt und das ist das Entscheidende. Ja. Und da kommt immer so der Spruch her, dass ich nicht die Körner an der falschen Stelle opfer.
Ja,
ist absolut verständlich. Da kann es dann eben bei Mitarbeitern auch, glaube ich, schnell kippen oder so. Das Vertrauen in das Unternehmen schwindet dann eben. Wie würde für dich so ein perfektes Bauunternehmen der Zukunft aussehen, wenn man jetzt gerade mal die ganzen Themen, wenn man schon einige auf dem Tisch gehabt, wenn man sich da jetzt wirklich die ganzen Puzzlesteine zusammenbauen könnte?
Also ich glaube, in der Zukunft wird es nach wie vor die Spezialisten geben, die auch vielleicht im Handwerk tätig sind, die kleineren Spezialisten. Und dann wird es die größeren Unternehmen geben, wie jetzt auch. Und die müssen den gesamtheitlichen Prozess verstehen. Also auch in der Planungs- oder frühen Planungsphase müssen sie sich auskennen. Das heißt nicht immer, dass sie die eigene Planung selber machen oder die Planung, aber sie müssen sich in dem Prozess auskennen und dann eben rund um die Immobilie oder das Bauwerk mit der Ausführung und auch die Betriebsdinge müssen berücksichtigt werden. Wir werden ohne KI nicht auskommen, auch in der Bauindustrie ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist jetzt nicht das Allheilmittel, da haben wir eben schon drüber gesprochen, das wird die Menschen nicht ersetzen, aber wir müssen die sinnvollen Dinge von der KI müssen wir nutzen. Es wird das Thema Robotik und Ersatz von körperlich schwerer Arbeit kommen müssen. Stellt euch mal vor, ich meine, wir haben eben über heute und Zugfahrt gesprochen, aber Wetter könnten wir auch noch sagen, 38, 39 Grad in so einer Baugrube, wenn du da Bewehrung verlegen musst, da sind heute 50, 60 Grad und das machen heute nur noch ganz wenige Menschen und ich vermute mal, in 5 Jahren will das keiner mehr machen, weil es ist wirklich eine ganz, ganz körperlich schwere und belastende Arbeit. Da muss uns als Industrie was einfallen und dann wird es Unternehmen geben, die sind da vorne dabei. Und die müssen diese schwere Arbeit eben durch andere Fertigungsmethoden, durch andere Bauverfahren, durch andere Materialien vielleicht, müssen wir das als Branche erfinden. Und ich glaube, dass sich da die Spreu vom Weizen trennen wird. Also wir haben KI, wir haben Automatisierung, Robotik, wir haben sicherlich Vorfertigung, was jetzt nicht heißt Plattenbau 2.0, das ist alles Quatsch. Aber gewisse Bauteile kann man eben in der Fabrik bei ordentlichen Witterungsbedingungen, bei gleichen Prozessen und Standards kann man halt besser erstellen, als wenn wir immer wieder alles als Prototyp auf der Baustelle machen. Und das sind so die wesentlichen Dinge, die sicherlich das Bauunternehmen der Zukunft ganz schnell jetzt auch sich rauskristallisieren wird, wer da mithalten kann und wer vielleicht aussortiert wird.
Du redest über das serielle Bauen, oder?
Ja.
Das ist auch irgendwie, verwundert mich das, weil es gibt ja eigentlich schon Unternehmen, die das machen, aber so richtig angekommen ist es jetzt auch noch nicht so. Oder?
Ja, also wir haben
hängen schon noch ein bisschen hinterher.
Wir haben einerseits die Regulatorik, die das teilweise verhindert. Wir sitzen in Deutschland nicht nur in einem schönen Land, sondern wir sitzen auch in, wenn wir jetzt über Deutschland reden, in 16 Bundesländern mit 16 Landesbauordnungen. Wenn es einer Kommune oder einer Gemeinde, einer Stadt noch einfällt, dann verschärfen sie oder modifizieren sie noch die Regularien. Und das erschwert natürlich das serielle Bauen. Dann kann das ja nur eine Firma sein, die in einem Bundesland produziert und nur dort auch ihre Produkte einsetzen würde. Das kennen wir in keinem anderen Gewerk. Also ich wüsste nicht, dass irgendwie ein anderes Produktionsunternehmen nur in einem Bundesland dann seine Produkte verkaufen darf. Aber das erschwert unsere Regulatorik. Da sind wir seitens des Verbandes, sind wir da dran, auch die Politik zu unterstützen, dass das aufgeweicht wird. Aber durch den Föderalismus in Deutschland haben wir halt das System, dass da auch sehr, sehr starke Minister und Staatssekretäre in den Bundesländern sitzen, die ja dann auch unterschiedlichen Fraktionen und politischen Gremien angehören und die manchmal hat man das Gefühl aus Prinzip schon sagen, wenn der andere was Gutes hatte, ist aber aus einer anderen Partei, dann bin ich erstmal dagegen. Das ist der Nachteil vom Föderalismus. Aber ich bin da guter Hoffnung, dass wir da die nächsten Jahre große Schritte machen werden.
Müssen wir,
weil sonst wird das verhindert. Es wird auch nicht alles seriell gebaut werden können. Das muss auch gar nicht. Serielles Bauen wird auch immer dann verkannt, dass es irgendwie dann ein Einheitsbrei ist. Das ist ja völliger Quatsch. Gewisse Bauteile kann man eben und sollte man und muss man in der Zukunft vorfertigen und dann nach Baukastensystem eben qualitativ, arbeitssicherheitstechnisch und logischerweise dann auch vielleicht schneller, mit Sicherheit schneller und auch preisgünstiger, dass man die herstellt. Bin ich fest von überzeugt. Und dann gibt es immer noch genügend Bauwerke, die man eben ganz individuell als Highlight-Projekt, als als sogenannten Leuchtturm dann irgendwo errichten kann. Aber wenn ich an Wohnungsbau denke, wenn ich an Standardbrücken denke über Bundesstraßen, wenn ich an Unterkunftsgebäude, alles was mit Wohnen zu tun hat, ob Seniorenwohnungen, Studentenwohnungen, normales Wohnen, Unterkünfte, jetzt im Zuge der geopolitischen Veränderungen, da kann man sehr, sehr viel auch machen. Mhm. Und das muss kein Einheitspreis sein. Mhm.
Habt ihr denn bei Implenia schon irgendwelche Technologien oder Zukunftsthemen, wo du sagst, ja, da sind wir vorne dran oder haben wir jetzt wirklich was Neues entwickelt oder forschen da noch dran, die wir einsetzen können, gerade wenn, wo wir es ja hatten, um die Menschen auf der Baustelle da zu erleichtern oder da eben auch dem, dass man da vielleicht nicht in ein paar Jahren dann wirklich vor einem Problem steht, weil die Mitarbeitenden halt nicht mehr da sind.
Also wir haben es so gelöst, dass wir seit vielen Jahren schon einen sogenannten Innovation Hub haben, wo die Mitarbeitenden also von Bottom-up eben auch Ideen einbringen können. Da gibt es so verschiedene Stufen. Da muss man erste Stufe überstehen mit der Idee, da wird schon mal geklatscht und dann muss man in die zweite, dann muss man sich einen Sponsor suchen im Haus, der das auch finanziell ein bisschen unterstützt, also irgendeine Abteilung oder eine Einheit. Und daraus wird schon auch dieser Innovationsgeist wird forciert. Und da gibt es im Ingenieurbau, aber auch im Hochbau gibt es Ideen, die dann auch verwirklicht werden. Und da könnte man noch mehr machen, aber die Leute, die Mitarbeitenden machen das ja alles auch neben ihrer normalen Arbeitszeit. Und da muss man auch so ein bisschen das Feuer entwickeln, dass man in diesem Innovation Hub sich engagiert. Und aber das ist so zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo man solche Dinge forciert.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer ganz gut, weil wahrscheinlich haben die Mitarbeiter, die an dem Problem tagtäglich arbeiten, die haben tatsächlich oft die besten Ideen, wie man das lösen kann. Wenn es dann gefördert wird als Unternehmen, ist natürlich perfekt.
Das Thema Forschung, Entwicklung, was vielleicht in der Pharmabranche und in anderen Industriezweigen der stationären Industrie ist, das haben die Bauunternehmen ja klassisch so nicht, sondern Forschung und Entwicklung findet bei uns oftmals auf der Baustelle statt, bei unseren Polieren und Meistern, Bauführern. Ne, wir machen alle 2 Jahre eine große Tagung mit dieser Personengruppe, die sprudeln vor Ideen. Mhm. Und das macht mich persönlich auch da mit ein, zwei Kollegen auch von der Geschäftsführung, dass wir dort uns engagieren, dass ist einerseits Wertschätzung und auf der anderen Seite ist das ein Wissenspool, was diese Haudegen, nenne ich sie jetzt mal liebevoll, weil ich die Personengruppe unglaublich mag, was die für Wissen haben. Und jetzt geht es ja auch darum, Wissenstransfer. Und gab früher mal so einen alten Spruch, wenn der wüsste, was der weiß. Ich will jetzt den Firmennamen nicht sagen, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und das gilt bei uns auch, wenn Implenia wüsste, was Implenia weiß. Ne? Und, und das muss man zum Vorschein bringen und das ist auch eine wichtige Aufgabe.
Ja.
Das Wissen steckt schon im Unternehmen selber meistens.
Ja, ja.
Das muss man halt nur schaffen, um den Raum zu geben, dass es halt genauso wie, also ich habe ja gesagt, ich habe ja früher bei Wirt gearbeitet, da gibt es ja auch Forschung und was weiß ich alles. Das ist schon krass, was die da aufziehen. Und das kommt auch, ich weiß nicht, das kommt mir so vor, als wäre das so erst so die letzten, ich würde sagen, knapp 10 Jahre, wo man dann auch in der Baubranche selber, dass die Unternehmen selber forschen und so. Oder gibt es das eigentlich schon länger und ich nehme das nur erst jetzt wahr?
Ach, es gibt ja auch bei uns das Betonlabor, die sind natürlich an Rezepturen dran, was CO2-reduzierte Betone herstellt oder bei extremen Witterungsbedingungen. Ist was Unterschiedliches, ob man unter 0 Grad oder jetzt bei 40 Grad betoniert, hochsensible Bauteile, gerade im Infrastrukturbereich. Da haben wir natürlich sicherlich die Experten und das haben auch die anderen Großen, also da machen wir uns nichts vor. Mhm. Man kann auch nicht alles outsourcen, weil du brauchst auch ein gewisses Know-how innerhalb der Firma. Du kannst natürlich sagen, okay, ich brauche heute nicht und dann, wenn ich es brauche, hole ich mir irgendwie einen externen. Da muss man auch ein gutes Mittelmaß finden. Man kann nicht alles vorhalten, aber so eigene Experten mit eigenen Ideen und eigenem Know-how vorzuhalten, ist auch sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg. Und das haben schon die starken, guten Unternehmen, haben das auch, wie wir auch.
Was hat dich in deiner Karriere am meisten geprägt?
Mich am meisten geprägt? Bin eigentlich so ein bisschen zufällig da in die Baubranche geraten. Ich habe mich schon immer so für Zeichnen interessiert und auch für Baumaterialien, Holz hatte ich schon immer ein Faible für. Ich war aber zur Abiturzeit eigentlich Drummer in einer Band und wollte eigentlich damals noch so ein bisschen erst eine Auszeit machen, aber wir waren 4 Kinder zu Hause und dann gab es von meiner Mama die Ansage, gibt's nicht, jetzt wird, und auch du musst jetzt nicht irgendwie so ein Jahr trödeln oder 2 Jahre und dann wollte ich eigentlich Architektur zunächst studieren und das ging dann aber nicht so viel zu spät eingeschrieben. Also ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, aber das gehört ja dazu.
Ja.
War ich vielleicht ein bisschen naiv und dann habe ich mich für Bauingenieurwesen eingeschrieben, habe aber bis zum Vordiplom auch Architektur weiter nebenher studiert. Also beide, das gab es auch in Dortmund, beim sogenannten Dortmunder Modell konnte man das gemeinsam studieren und habe mich dann aber gegen die Architektur entschieden, weil ich auch so ein bisschen unter der Willkür von der Beurteilung von Entwürfen und so, was heißt gelitten, aber da habe ich mich nicht so mit identifiziert, sondern ich fand das Gradlinige besser und das geht halt im Bauingenieurwesen besser. Habe dann vertieft im Bereich Bauwirtschaft und Bauproduktion und also eher so die betriebswirtschaftlichen, baubetrieblichen Dinge und nicht so reiner Statikknecht. Das war nicht so mein Ding. Und so ist dann das Feuer entstanden dafür und dann habe ich nach dem Studium direkt bei einem großen Bauunternehmen damals, die Kauf und Wittmann, angefangen und die haben mich gleich ins kalte Wasser geschmissen. Aber sowas von kalt, das war ein Eiskübel, war das. Oha. Und dann,
aber im Nachgang wahrscheinlich das Beste, was hätte passieren können.
Ja,
oder?
Ich bewundere den Mut, den die damals gehabt haben. den würde ich jetzt heute gar nicht so, das würde ich nicht als Blaupause jetzt sehen, dass man da die jungen Leute so ganz alleine dann da reinschmeißt. Und dann hat mich unglaublich geprägt. In meinem dritten Berufsjahr war ich dann ein Jahr in Istanbul, habe dort gearbeitet. Kam mir manchmal vor, allein gegen den Rest der Welt. Wir waren sogenannte nur die Bauleitung dort vor Ort und haben dann mit überwiegend türkischen Nachunternehmern und auch einigen deutschen Nachunternehmern gearbeitet, haben in Rekordzeit, wo das völlig unüblich war, in diesem Logistikgewerbepark, wo wir da tätig waren, haben wir in Rekordzeit die Metro-Hauptverwaltung, also für den Cash-and-Carry-Markt und das erste Metro-Gebäude dort erstellt. Und das hat mich unglaublich geprägt. Und da war ich immer 12 Tage dort und dann 2 Tage nach Hause. Und wir haben durchgearbeitet am Wochenende. Wir hatten eine eigene Feldfabrik, haben die Fertigteile gemacht und hatten eben auch die kulturellen Unterschiede. Und das hat mich unglaublich geprägt. Ich hatte auch manchmal Probleme mit den Chefs unserer türkischen Nachunternehmer, weil ich immer zu allen Leuten auf der Baustelle nett war. wir sind ja jetzt im Jahr 1990, wo ich jetzt bin, und da hatten wir noch nichts hier mit Handy und Fotos. Mhm. Und wir haben normale Fotos mit einer Kamera gemacht und haben die dann ins Fotostudio gebracht. Und ein paar Tage später hat man die Abzüge mhm. abgeholt. Und da waren viele der lokalen gewerblichen Arbeiter, die, ich glaube, noch nie ein Foto von sich gesehen haben, die dann weit, weit entfernt aus dem Osten von der Türkei kamen. Und die waren total stolz, wenn ich denen dann nach dem Wochenende, wenn ich wieder meine Fotos mitbrachte und habe dann den Leuten auf der Baustelle die Fotos gegeben. Und das war aber in der Kultur nicht so richtig gewollt, weil da wurden die Hierarchien sehr stark voneinander getrennt. Aber da habe ich mich eigentlich nie dran gehalten, sondern habe es immer gut gefunden, wenn ich auf der Baustelle guten Zugang zu denen hatte, die auch da gearbeitet haben. Und ich glaube, die hätten auch eine Menge für mich an Kastanien aus dem Feuer geholt. Und das fand ich immer gut. Das hat mich geprägt. Also dieses Jahr war sehr, sehr prägend. Und danach bin ich dann nochmal zur Uni gegangen und habe promoviert. Das war natürlich der Kontrast schlechthin. Mhm. Also auf der einen Seite nur Termine, da ging es um Geld und fertig werden. Und dann kommst du als Assistent an die Universität. Und dann sagte mein Professor, der leider jetzt letztes Jahr verstorben ist oder Anfang dieses Jahres, sagte, naja, dann lies dich mal ein. Und ich dachte immer, hier muss doch das Telefon gehen, Fax gab es damals noch und hier muss doch irgendwas passieren. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich bin fertig. Ich sagte, ja, aber lies dich hier nochmal ein und da nochmal. Also das war ein Kontrast. Ich hatte auch zwischen den beiden Jobs keine Pause, sondern ich bin nachts, glaube ich, aus Istanbul gekommen und nächsten Morgen bin ich da am Lehrstuhl aufgelaufen. Und dann sagte der, was willst du denn hier? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ich sage, wieso? Ja, schlaf dich erstmal aus und nach dem Motto. Wir hatten ein gutes Verhältnis, cool. Sonst wäre ich nicht dahin gegangen. Ja, und dann hat man nach und nach sich aber auch an diese Art der Arbeit gewöhnt. Aber das Jahr in Istanbul war sehr prägend.
Also auch anstrengend, ne? Ja, krass. Ich finde es aber auch gut, ich habe zwei Sachen. Also ich fange hinten an, und zwar, wo du gesagt hast, mit den Fotos verteilen an die Mitarbeiter dort, dass so die Hierarchie so krass gelebt wurde. Ich meine, das war ja früher in Deutschland nicht anders. Ja. Das hat sich aber, Gott sei Dank, wie ich finde, hat sich das gelegt, dass die Hierarchien irgendwie so näher zusammengerückt sind und dass man da mehr miteinander arbeitet. Es macht ja auch nur Sinn, weil wenn man das jetzt auf den Fußball bezieht, wenn der Trainer die Spieler erreicht, dann laufen die den Schritt mehr für den Trainer. Ja. Dann holt man gemeinsam die Meisterschaft. Und das ist auf der Baustelle und auf der Arbeit sonst wo nicht anders. Also wenn man den Chef mag, dann macht man ja noch mehr für die Person, weil man da mitziehen möchte und einfach Bock drauf hat und den Spirit spürt.
Ja, sehe ich genauso. Hat sich sehr viel zum Glück, finde ich, gelockert. Aber wir sind in Teilen der Gesellschaft schon wieder irgendwie doch auf einem anderen Weg. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Wertschätzung gegenüber allen Mitarbeitenden wichtig ist. Ich habe immer so ein Beispiel, wer nachmittags im Büro, wenn die Dame vom Reinigungsdienst kommt, wer dieser Dame nicht guten Tag sagt ordentlich, der ist bei mir leider in einer Schublade drin. Mhm. Also auch diese Person macht eine wichtige Arbeit, sonst wäre nämlich mein Mülleimer vielleicht voll und der Tisch wäre nicht abgewischt und es wird nicht gesaugt. Und die Wertschätzung auch jetzt nicht gegenüber der Dame, die da nachmittags kommt, aber oder der Herr, ist auch egal, aber die Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitenden und auch Menschen, die in dem ganzen Konstrukt auch ein wichtiges Rädchen bedienen, die ist total wichtig. Mhm. Und damit kann man wirklich auch eine Menge erreichen. Auch der Handschlag ist wichtig. Mhm. Ich gebe auch gerne noch Leuten die Hand Viren, Bakterien, nein, Unsinn. Mhm. Da kann man hinterher die Hände waschen. Aber ich gebe auch gerne Leuten die Hand, schaue ins Gesicht und wenn ich dann noch den Namen vielleicht weiß, wie toll finden wir das, wenn wir in ein Hotel kommen, wo man vielleicht schon dreimal war und da wird man mit Namen angesprochen.
Toll, ja.
Da fühlt man sich doch gleich ganz anders und boah, da welche Wertschätzung, anstatt dass man da wie so eine Nummer behandelt wird. Und das finde ich ist wichtig und da könnten wir uns in der Gesellschaft alle noch wieder ein bisschen dran erinnern und dann geht es uns auch allen besser.
Ich hatte auch letztens wegen dem Handschlag so eine komische Begegnung. Ich war da auf einem Videodreh und dann war das eine Gruppe von Menschen und ich habe einer Person die Hand geben wollen, also ich bin so dahin, wollte Hallo sagen, weil die an dem Videodreh teilgenommen, dann hatte ich so gezögert, mir die Hand zu geben, die Person, und hat gesagt, ja, wenn du mir jetzt die Hand gibst, dann musst du ja jedem die Hand geben. Und ich so, ja, das mache ich auch gern. ah ja, okay, wenn das so ist, aber dann hast du einiges zu tun. Ich so, ja klar, ich habe ja mit jedem von euch jetzt zu tun, ich will doch jedem die Hand geben. Also für manche ist das nicht so selbstverständlich, deshalb finde ich das, was für uns selbstverständlich ist, dass man da Hallo sagt, ja. wenn ich mit der Person heute arbeite, dann will ich auch einen kurzen Kontakt irgendwie zu der Person gehabt haben irgendwie.
Das ist irgendwie wieder die gute Kinderstube, die ich eben schon mal angesprochen habe. Ja. Also das kannst du jetzt nicht machen, wenn 500 Leute da sind oder so in so einem Saal. Klar. Aber wenn ich auf einer Baustelle komme und da sind jetzt die präsentieren da was und dann kann ich doch nicht nur mit dem Oberbauleiter oder mit dem Projektleiter sprechen. Dann nehmen doch die anderen das wahr. Oh, jetzt kommt da jemand und abwartend. Nein, in die Zimmer reingehen, guten Tag sagen und mit jedem drei Sätze schnacken. Wenn die Zeit nicht da ist, haben wir was völlig verkehrt gemacht. Völlig verkehrt.
Ja, ist spannend, sehr gut. Aber eine Sache muss ich noch beantworten, so kurz vor Ende, und zwar, wie kann das sein, dass man gern Fahrrad fährt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Denn also, mein Popo tut immer weh wegen dem Sattel schon.
Ja, du musst mal öfter fahren, dann geht das weg. Wir haben bei uns in der Radgruppe immer so einen Spruch, wenn irgendwas weh tut und einer fängt an zu jammern, dann sagt irgendeiner, pass auf, ich mache dir einen Tropfen Rasierwasser ins Auge. Dann tut der Hintern nicht mehr weh.
Das Auge.
Soll man natürlich jetzt nicht für die Kinder als Beispiel nehmen. Hey, du, das ist durch Zufall gekommen. Zum Abi habe ich von meinem Patenonkel mein erstes Rennrad bekommen. Das waren so ehemalige Eishockeyspieler und die waren alle damals 20, 25 Jahre älter. Abi, weiß man, wie alt man ist. Und die waren so zum Ende ihrer Karriere richtig im Saft. Ne? Und dann habe ich gesagt, darf ich mal mit euch mitfahren? Sagt er, pass auf, du kriegst zum Abi ein erstes Rennrad. Vorher habe ich auch oder lange Zeit auch Fußball gespielt und andere Ballsportarten. Ja, und dann haben die mich echt abgezogen da, die 40er, die 45-Jährigen. Ne? Und dann habe ich gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich angefangen zu studieren und da bin ich echt fast jeden Nachmittag dann nach den Vorlesungen gefahren und dachte, also das passiert ja nicht. Und es hat ein paar Monate gebraucht, aber dann konnte ich da mit den großen Jungs mithalten. Na, die waren wirklich gut im Saft und bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich habe mir noch vor 3 Wochen ein neues Rennrad geleistet. Nicht altersgerecht, viel zu sportliche Geschichte, aber einfach geil.
Okay, ja gut. Aber das macht, also es gibt ja Menschen, die Wettbewerb lieben. Der Julian ist zum Beispiel so ein Mensch, der mag das, glaube ich, du magst es ja nicht so,
bin ich Wettbewerb zu sein. So ein Wettbewerbsmensch irgendwie.
Ein Riesentennisspieler, aber sobald das Richtung Turnier oder so ging, Katastrophe.
Ja, wir sind ja, jetzt mittlerweile sind wir ja Genuss- und Spaßfahrer. Also wir fahren noch richtig und wir machen noch einmal im Jahr ein Trainingslager und haben dieses Jahr in Kapstadt teilgenommen beim größten Radrennen der Welt im März Südafrika. Und das war so super mit 40.000 Menschen, die da mitgemacht haben und super organisiert. Und das war, natürlich sind wir auch zügig gefahren, aber es ist jetzt nicht diese Rennaffinität, das müssen wir uns nicht mehr beweisen. Und wir sind schnell gefahren, aber auch mit viel Wahrnehmung von den ganz vielen Menschen und den ganz vielen Nationalitäten. Es war traumhaft.
Ja, das glaube ich. Es ist mega, wenn man so, also wenn man im Plenia, ne, als Unternehmen, ich meine, Schweizer Unternehmen, du bist jetzt der Geschäftsführer Deutschland, ein Unternehmen, was ja auch mit die Wirtschaft mit antreibt in Deutschland, Arbeitsplätze bietet, Großbauprojekte übernimmt und baut. Es ist unglaublich, was auch noch in der Zukunft auf uns zukommen wird, was ihr dann auch alles noch leisten werdet. Was glaubst du denn die Zukunft? Irgendwann mal wird ja deine Stelle auch nicht mehr da sein. Du wirst ja dann, also deine Stelle schon, aber du wirst ja dann in wohlverdiente Rente gehen. Was glaubst du, wie wird das Unternehmen, bleibt die Philosophie, die Implenia hat, bestehen? Wird sich das verändern? Wie siehst du das?
Ja, die hängt ja nicht von irgendwem, von so Matthias ab, sondern es ist ja ein kulturelles Thema im Unternehmen.
Da aber du gibst ja die Kultur mit vor.
Ja, aber die ist ja Bestandteil einer Gesamtunternehmenskultur. Da machen wir auch sehr viel. Wir machen gerade auch zu dem Thema wieder so Workshops mit den Führungskräften in der Kaskade, dass wir auch unsere Werte nochmal die wir ein bisschen geschärft haben, jetzt, dass wir die auch nochmal erklären und dass sie nicht irgendwo in so einem Heft stehen oder dann kriegst du einen neuen Arbeitsvertrag und dann kriegst du noch da die Compliance-Richtlinie mit und vielleicht noch die Werte. Und was macht man damit? 2 Löcher rein und heftet zu Hause ab bei deinem Arbeitsvertrag, vielleicht auch digital. Mhm. Aber das bringt ja keine Kultur und erneuert das oder hält sie am Leben. Da muss man eine Menge für tun und das ist nicht von mir abhängig. Da kann ich euch versichern. Ich tue zwar vielleicht auch eine Menge dafür, aber das ist ein Thema, was auf viele, viele Schultern verteilt werden muss und was am Ende für die Mitarbeitenden intrinsisch drin sein muss. Wie verhält man sich? Was tue ich und was tue ich nicht? Ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, das ist die Kinderstube. Die muss man auch in einem Unternehmen leben, auch in jedem Sportverein. Wir sehen es jetzt bei der WM ja gerade wieder, wo ich auch Unterschiede sehe, wie vielleicht da in den Mannschaften, jetzt sprechen wir nicht über Deutschland, aber...
Auch nicht über Italien, weil die sind nicht dabei.
Nein, die sind gar nicht dabei, genau. Pizzadienst hat rund um die Uhr geöffnet, weil keiner Fußball guckt. Ne?
Wirklich wahr, ja.
Nein, aber da, auch da kann man das so sehen, wenn ein guter Teamgeist ist, wie der Underdog dann irgendwie dagegen hält, weil jeder für jeden kämpft und das Gesamte, das Team gesehen wird und das wird auch bei uns so weitergeführt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Jetzt fällt mir eine Spezialrubrik ein, was wir machen können. Was? Deutschland spielt ja heute.
Ja.
Und die Folge kommt ja wahrscheinlich erst so in 3 Wochen.
Ja.
Wir tippen jetzt alle mal zum Abschluss. Julians Tipp?
Gegen Ecuador.
Ecuador, ja.
3-0.
Für Ecuador.
Genau.
Wir sind leider, weil mein Lieblingsspieler Schlotti jetzt nicht dabei ist, sind wir leider für ein Gegentor gut, aber wir gewinnen 3-1.
Ich sag auch 3-1 und ich sag, Sané macht ein Tor.
Ja, das würde ich ihm gönnen, weil der ist ja auch einer gewissen Kritik ausgesetzt und der UNAF ist einfach nur geil. Ne?
Ja,
obwohl, Woltemade fände ich auch gut, wenn der mal reinkommt und macht noch ein schönes Kopfballtor oder so und der ist auch eine coole Socke.
Total.
Ne?
Auf jeden Fall empfehle ich sogar World Cup, die Dokumentation von Tommy Schmidt. Mhm. Da ist der Woltemade ein Part davon. Das ist so ein sympathischer Mensch. Einmal empfehlen, einfach mal angucken. Ich schicke dir nachher den Link zu.
Ja, und die Zuhörer und Zuschauer, die werden ja sehen, was die Experten hier als eine der 84 Millionen Nationaltrainer hier.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Hoffentlich hat nachher der Zug nicht so Verspätung, sondern ist pünktlich.
Gut. Dann bleibe ich hier.
Es war so
toll und angenehm hier bei euch. Ihr seid eine tolle Truppe und
das
hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gerne gekommen.
Vielen Dank.
Danke
Dankeschön.
Dir.
Danke fürs Zuhören. Und
Dankeschön.
Bis bald.
Danke. Ciao.